Sportcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Gratulation an den FC Bayern München zur Herbstmeisterschaft. Mitten im Januar, mitten im Winter. Saukalt ist es draußen, minus 20, 25 Grad. Der See ist wieder zugefroren mal wieder. Seit langer Zeit ist der See mal wieder zugefroren. Spiegeleis hier. Ich habe keine Zeit gehabt am Wochenende. Schon bitter. Also die Bayern Herbstmeister im Januar. Auf gefrorenem Boden, also teilweise gefrorenem Boden in Freiburg. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den, jetzt muss ich nur kurz schauen, letzter Hinrunde, also müsste es der 17. gewesen sein. Ja, genau. Der Blick auf den 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter zu finden unter @cc_eckner. Grüß dich.
Servus.
Und mit Christoph Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Servus.
Servus.
Ihr habt im Vorgespräch schon wieder dafür gesorgt, dass das Niveau sehr, sehr hoch schon wieder ist. Also wirklich sehr, sehr hoch. Also bin gespannt, ob wir das halten können. Aber ja, werden wir dann sehen. Wir grooven uns ein bisschen ein jetzt in diesem ersten Bundesliga-Vorcheck des Jahres 2017 und sprechen ein bisschen über den 17. Spieltag, über ausgewählte Partien. Christopher, was nimmst du denn mit in die Woche von diesem letzten Hinrundenspieltag im neuen Jahr von diesem 17. Spieltag? Also vom letzten Hinrundenspieltag gleichzeitig, aber im neuen Jahr, ja. Also der 17. Also jetzt ist die Hinrunde vorbei. Was nimmst du mit?
Ich nehme mit, dass es ein absoluter relativ langweiliger Spieltag war. Das ist auch von den ganzen Spielverläufen her im Regelfall doch extrem zäh und schleppende Partien waren. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, als läge der Winterspeck noch so ein bisschen auf der Hüfte und die Müdigkeit, die Weihnachtsmüdigkeit ist noch nicht ganz aus den Knochen abgeschüttelt. Auf jeden Fall nehme ich einfach nur mit, dass es ein relativ zäher Spieltag war und hoffe jetzt, dass die nächsten ein, zwei Spiele sich dann die Mannschaft noch wieder eingegroovt haben und wir dann auch etwas attraktivere Partien sehen.
Also noch Sand im Getriebe, den wolltest du eigentlich noch bringen, oder? Noch Sand im Getriebe. Verstehst du, was ich meine? Sand.
Oder Schnee oder weiß der Fuchs.
Konstantin, was nimmst du mit?
Ich nehme mit, dass das Niveau unseres Podcasts gerade relativ abstürzt. Ansonsten würde ich sagen, aktuell sind es eher schlechte Tage für die Fußball-Traditionalisten. Wenn ich mir anschaue, dass
Bayern vorne ist, ja, und dann schon Leipzig und Hoffenheim.
Dass RB Leipzig, Hoffenheim und Bayer Leverkusen aktuell auf einem guten bis sehr guten Niveau spielen. Das hat mein Kollege Tobias Escher auch heute auf Twitter mal mitgeteilt. Das ist zumindest eine interessante Situation, eine interessante Konstellation, dass aktuell die Bundesliga eben doch mit einigen nicht so gemochten Clubs bestückt ist im oberen Tabellendrittel. Bayer Leverkusen muss hier erst noch nach oben kommen, aber aktuell sind sie sehr gut, zumindest aus der Winterpause gestartet und nächstes Wochenende dann auch das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und der TSG 1899 aus Hoffenheim.
Das Folgerduell, das ja.
Das Spitzenspiel.
Das ist das Spitzenspiel, ja klar, ist natürlich dann.
Das Gigantenduell.
Ja, ja. Hoffenheim immer noch nicht verloren, hä? 7 Siege, 10 Unentschieden. Immer noch keine Niederlage in 17 Spielen, also die komplette Hinrunde jetzt eigentlich. Hindurch keine einzige Niederlage. Also gegen keine Mannschaft hat Hoffenheim in dieser Saison verloren. Schon gegen alle gespielt jetzt in diesen 17 Spielen, aber gegen keine verloren. Trotzdem nur Dritter. Sucht euch da mal eine Partie aus. Erzählt uns, was ihr da gesehen habt und was euch gewundert hat vielleicht oder was ihr erwartet habt. Und dann können wir ein bisschen reingehen in diese Spiele. Christopher, kannst gerne anfangen. Vielleicht mit dem Tabellenführer? Mit dem Herbstmeister? Oder hast du vielleicht eine Überraschung parat?
Natürlich habe ich das Spiel der Bayern verfolgt. War durchaus wieder interessante und aufschlussreiche Partie, da ja im Vorfeld, für die, die jetzt vielleicht im FC Bayern auch nicht so in Gänze verfolgen, sich wieder so diese Diskussion aufgeschwungen hat. Ich will jetzt nicht sagen, bestes Trainingslager aller Zeiten. Das war ja so ein geflügeltes Wort damals 2012, als dann noch relativ viel aus der Hand gegeben wurde. Sondern es wurde relativ stark betont, dass Ancelotti doch irgendwie der Meister der Rückrunde sei. Und wir haben das dann mal sogar bei mir sind Rot auch ein bisschen genauer analysiert, dann haben wir eigentlich keine Evidenz dafür feststellen können. Also Ancelotti hat mal gute und mal schlechte Rückrunden im Vergleich jetzt zur Hinserie. Und deswegen bin ich jetzt erstmal mit relativ gemischten Gefühlen in die Partie gegangen. Ist natürlich jetzt immer schwierig, als ballbesitzorientierte Mannschaft auf, ich nenne es jetzt mal, Plätzen zu spielen, die jetzt vielleicht nicht im allerbesten Zustand sind. Freiburg ist ja generell immer schwierig, zumindest meinte ich das auch schon von früher Erinnerung, dass der Rasen jetzt nicht die allerbeste Qualität hat. Und so ging es dann halt ins Spiel. Man hat dann auch schon gemerkt, dass die Bayern am Anfang doch relativ starke Probleme hatten, ihr eigenes Ballbesitzspiel aufzuziehen, was vor allem daran auch lag, dass Freiburg mit Christian Streich extrem gut eingestellt war oder von Christian Streich extrem gut eingestellt war in einem 4-4-2 mit zwei vorgezogenen oder relativ offensiven Außenpositionen spielend und zwei defensiven oder relativ defensiven Sechsern. Und das hat dann eigentlich dazu geführt, dass sehr, sehr gutes Pressing gelungen ist und der Bayern-Aufbau extrem gut gestört wurde am Anfang. Und auf der Gegenseite, aus Bayern-Perspektive, war es eigentlich extrem krass auffällig, wie Ancelotti einfach so ein Muster versucht, einfach wieder aufzugreifen im nächsten Spiel, nur weil sie im vorherigen Spiel funktioniert haben. Und das ist vielleicht auch der ganz große Unterschied zu den letzten Jahren, dass Ancelotti zunächst erstmal versucht, das, was funktioniert hat, einfach wieder beizubehalten. In dem Spiel war es deutlich, dass Vidal sehr, sehr stark nach links außen abgekippt ist und versucht hat, da als Anspielstation zu fungieren, was gegen Leipzig extrem gut funktioniert hat, aber was natürlich gegen die Positionierung des flügellastigen Freiburger an dem Abend überhaupt nicht funktioniert hat und die erste Viertelstunde die Bayern vor extrem Problemen gestellt haben, weil einfach keinerlei Anspielstation zur Verfügung stand und die Bälle einfach nur so hinten rausgekloppt wurden. Und Freiburg dann relativ einfache Ballgewinne hatte und dann auch sehr, sehr stark und schnell in die Spitze spielen konnte und da ja auch nicht ganz unverdient auf frühen Führung gegangen ist.
Was mir ja in der Rückrunde schon, also in der Hinrunde, also hinten raus in der Hinrunde, also vor der Winterpause, aufgefallen ist, dass Freiburg ja irgendwie wieder zu dieser Kompaktheit zurückgefunden hat. Und einfach ein unangenehmer Gegner ist dann jetzt auch noch auf diesem Platz und natürlich gegen die Bayern vielleicht nochmal ein bisschen defensiver als eh schon. Aber was für mich auffällig war, und ich weiß nicht, ob dich das auch überrascht hat in der Anfangsphase, dass die halt dann auch noch auf die schlechtere Seite eigentlich da ganz gut kombiniert haben und teilweise auch beim ersten Tor, wo ein bisschen Glück dabei war, ja 3-4 Mal direkt gespielt haben und auch ein Offensivspiel eigentlich ein gutes entwickelt haben. Ne?
Ja, absolut. Philipp, Grifo, Haberer, die haben extrem gut funktioniert. So hinter Niederlechner, der ja immer sehr, sehr viel Einsatz zeigt und auch viele Zweikämpfe zu führen, extrem großen Radius hat. Vielleicht jetzt nicht der abschlussstärkste Stürmer ist, aber doch zumindest der beste defensive Stürmer in der Bundesliga. Zumindest von den Ansätzen her. Und das hatte extrem gut funktioniert. Auch schön zu sehen war im Endeffekt, wie das erste Tor entstanden ist. Alaba stand beim Einwurf. Ansonsten, außer Lewandowski hatte sich niemand so richtig angeboten. Und Lewandowski war von drei Spielern zugestellt, was eigentlich zu einem relativ leichten, einfachen zweiten Ballgewinn geführt hatte für Freiburg. Und das war halt schon extrem clever und auch sehr, sehr gut gecoacht. Was wiederum schlecht war aus Freiburger Sicht, muss man auch ganz klar festhalten, ist, dass es schon wieder ein Gegentor nach Standardsituationen gab. Der Ausgleich von Lewandowski war, glaube ich, der fünfte oder sechste Gegentreffer bereits an der Standardsituation. Das ist natürlich dann eigentlich auf dem Niveau Bundesliga für in anderen Anführungsstrichen ja nur 17 Spiele gespielt, dann schon eigentlich ein zu hoher Wert an der Stelle.
Ja, und auch zu einfach der Gegentreffer. Also ich habe da auch aus der Hinrunde, ich sag's immer wieder, also vor der Winterpause so ein paar Tore, Gegentore für Freiburg noch im Kopf, wo halt einfach einer nach einer Ecke, ja, wo ihm halt einfach der Ball auf den Oberschenkel fällt oder auf die Brust und dann haut dann irgendwie rein. In dem Fall war es ja ähnlich, also das war jetzt irgendwie nicht so, es gibt ja auch Standardsituationen, die einfach schwer zu verteidigen sind, aber in dem Fall war es halt einfach auch nicht gut verteidigt, oder?
Ja, man hat schon ein bisschen gesehen, dass es, glaube ich, nicht schon etwas einstudiert war, also es waren viele Ecken der Bayern, die vom Tor weggetreten wurden. Das war schon ein bisschen auffällig, weil normalerweise die Münchner Ecken tendenziell immer zum Tor hingetreten werden. Aber ansonsten stimme ich dir an der Stelle schon zu. Es war gegen Lewandowski natürlich schon plump verteidigt, um es mal wohlwollend auszudrücken.
Konstantin, was würdest du aus Bayern-Sicht jetzt zu diesem Auftakt sagen? Es ist ja immer so ein bisschen schwierig, das erste Spiel nach der Winterpause. Man ist auf jeden Fall mal zufrieden, wenn man 3 Punkte erholt. Ich glaube, andere Mannschaften, die ähnlich großen Namen haben wie die Bayern, haben ähnliche Probleme gehabt im ersten Spiel nach der Winterpause. Kann man das mal so ein bisschen abhaken dann auch, oder muss man da tatsächlich sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen, was dann nicht so gut gelaufen ist?
Man sollte sich natürlich schon damit auseinandersetzen, was jetzt gegen Freiburg nicht so gut lief, weil eigentlich die letzten Auftritte vor der Winterpause etwas besser aussahen, was Spielaufbau betraf. Insofern ist es nicht schlecht, da zumindest Fehleranalyse zu betreiben. Aber langfristig glaube ich nicht, dass jetzt dieses Spiel große Auswirkungen haben wird. Die Bayern müssen schauen, wie jetzt der Prozess von jetzt, sagen wir mal, in den März hinein, inklusive natürlich der wichtigen Arsenal-Spiele, dann wie dieser Prozess aussieht. Wenn man da in der Champions League weiterkommt und gleichzeitig in der Bundesliga die Spiele gewinnt, dann kommt es vor allem in der Analyse darauf an, wie gut man dann performt hat, weil das hat dann wiederum Auswirkungen, wie stark man, oder zumindest auch deutet das dann an, wie stark man in den darauffolgenden Monaten, wenn es dann in die heiße Phase geht, wie stark man dann sein wird. Ich weiß, das größte Problem, wenn es eines gibt bei den Bayern aktuell, dann ist es wirklich das Champions League Achtelfinale gegen Arsenal. Das könnte etwas zu früh noch kommen, beziehungsweise es wird nicht unproblematisch, weil Arsenal stärker ist als in den vergangenen Jahren und selbst da hat man offensiv immer mal die Bayern schon Probleme gestellt. Wenn man aber diese Hürde meistert und dann vielleicht ein bisschen Losglück hat, dann könnte das eine sehr, sehr erfolgreiche Saison werden. Ich denke einfach, dass ein knappes Spiel gegen Freiburg jetzt keine große Aussage in die eine oder andere Richtung trifft. Es geht wirklich mehr um eine Entwicklung, weil ja Ancelotti auch geholt wurde als ein Trainer, der eine Mannschaft hin zu Höhepunkten trainieren soll. Und das kann man dann eben nicht an dem Spiel in Freiburg irgendwann im Januar festmachen.
Nee, das definitiv nicht. Vielleicht ein Punkt noch, den du ganz am Anfang gesagt hast, den ich hier vielleicht aufgreifen möchte, ist, der große Unterschied war von dem Leipzig-Spiel, das Spiel davor, das letzte Spiel davor und dem Spiel hier war einfach auch die Rolle von Thiago, der sich eine Muskelverletzung zugezogen hat, jetzt erstmal bis auf weitere ausfällt, wobei noch nicht so ganz klar ist, ob er vielleicht sogar das Champions League-Hinspiel gegen Arsenal verpassen wird, also auf jeden Fall definitiv noch 2 bis 3 weitere Spiele nicht zur Verfügung steht, und Müller. Und zwar aus dem Grunde, weil Thiago einfach als Verbindungsspieler in den letzten Spielen relativ bis extrem gut funktioniert hatte. Und er immer so dieses Bindeglied zwischen der Offensive und der Defensive geschafft hat. Vor allem, wenn Alonso spielt, der sich relativ häufig auch zurückfallen lässt und nach hinten fallen lässt und abkippt. Und dann werden die Räume im Mittelfeld teilweise sehr, sehr groß. Und Thiago erkennt das halt besser. Und Müller ist eigentlich einer der Spieler, die ihre Rolle dann fast noch offensiver oder zu offensiv interpretieren und die diesen Effekt dann der großen Lücke im Mittelfeld dann fast noch ein bisschen verstärken. Das hatte man in der ersten Halbzeit extrem gut gesehen, gerade am Anfang, als auch das Pressing von Freiburg noch besser war. Es gab so eine Phase Anfang der zweiten Halbzeit, so 10 Minuten, da war Müller extrem gut eingebunden, weil er sich zunächst im Achterraum den Ball behaupten konnte und sich da auch gut durchsetzen konnte und dann gleichzeitig in die Spitze vorgestoßen ist. Und dann gab es ja diese eine Szene, wo es hätte vielleicht Strafstoß geben können und dann ja noch dieser Zweikampf, der auch zurückgepfiffen wurde, diese 2-50-50-Entscheidung jedenfalls, war das eigentlich so diese positiven Momente, wie Müller halt extrem gut funktionieren kann, nämlich so als einerseits derjenige, der dann irgendwo als Anspielstation dient und dann halt in die Spitze stößt. Was halt nicht funktioniert ist, wenn er sich einfach nur vorne versucht, neben Lewandowski aufzuhalten in dem jetzigen System und versucht da einfach, also er muss einfach mehr eingebunden werden an dieser Stelle als Verbindungsspieler, weil unter Ancelotti mit der klaren Viererkette, die Bayern spielt, der einfach ansonsten Probleme bekommt, den Ballvortrag von Abwehr im Mittelfeld sauber zu strukturieren, und damit zumindest jetzt auf die nächsten zwei, drei Spiele gespannt, weil Thiago definitiv nicht zur Verfügung steht und so wie es jetzt aussieht, auch Vidal nicht zur Verfügung stehen will. Das heißt, die Einsatzchancen von Müller sind doch schon relativ groß.
Konstantin, wenn wir mal kurz auf Freiburg schauen, haben wir eh schon erste gute 16 Spiele gemacht. Jetzt zwar die Niederlage spät ja auch durch das zweite Tor von Lewandowski in der Nachspielzeit erst. Ich habe so den Eindruck, der Start war nicht ganz optimal, aber die sind mittlerweile gut aufgestellt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass die sich so groß Sorgen machen müssten. 23 Punkte, 10 Vorsprung auf den HSV, der 13 auf dem Relegationsplatz. Aktuell ein gesicherter Mittelfeldplatz und auch ja zu Recht, würde ich sagen, so wie sie Fußball spielen.
Ja, also nach 17 Spieltagen gibt es ja fast keine unverdiente Position mehr wahrscheinlich in der Tabelle. Bei Freiburg, wir müssen zumindest schauen, was passiert, also was vielleicht noch in dieser Rückrunde passiert. Also sie werden jetzt nicht noch ganz tief reinrutschen noch. Natürlich ist der Stil von Streich immer etwas fordernd oder sehr fordernd sogar. Das kann immer mal so zu kleinen Krisen führen, wenn es körperlich nicht mehr ganz so gut läuft. Da bin ich gespannt, wie sich das in dieser Saison dann ergibt. Ob es da auch mal eine kurzzeitige oder längerfristige Krise geben wird. Vielleicht bleibt die aus, was erfreulich für Freiburg wäre, weil man dann ganz sicher den Mittelfeldplatz halten wird. Aber selbst wenn es zu einer kleinen Krise kommt, rutscht man keinesfalls hinter die üblich Verdächtigen. Also Bremen, Hamburg bleiben in meinen Augen auf alle Fälle hinter Freiburg zum Beispiel. Plus, was spannend sein wird, ist, wie sich Freiburg natürlich dann im Sommer aufstellt. Also wird es Abgänge geben? Ich kenne jetzt keine Gerüchte, ich kenne jetzt die Vertragssituation nicht so genau, aber natürlich werden Bundesligisten Ausschau halten nach einem Philipp zum Beispiel. Das wird interessant sein. Und dann geht es in die schwere zweite Saison. Wir sehen es gerade bei Ingolstadt und Darmstadt, die im Tabellenkeller sitzen. Die waren die Aufsteiger letzte Saison, haben beide überzeugt. Ingolstadt noch mehr als Darmstadt, aber Darmstadt für die finanziellen Verhältnisse ja auch. Beide gute bis sehr gute Spielzeiten für ihre Verhältnisse gespielt und jetzt sind sie eben auch unten drin. Und die Aufsteiger dieser Saison, RB Leipzig müssen ein bisschen ausnehmen, ganz besondere Mannschaft. Aber Freiburg ist jetzt der Aufsteiger, der sich auch sehr gut präsentiert für seine Verhältnisse. Wie wird es in der nächsten Saison aussehen? Wird man dieses Niveau halten können? Man weiß mit Streich, was man für ein System hat, denn dieses 4-4-2, sehr fluide Angreifer, einrückende Flügelspieler zum Teil, dieses tiefe Abkippen der Sechser, das ist ja nichts Neues. Das hat auch Freiburg schon gespielt, als sie das letzte Mal in der ersten Bundesliga waren. Also, ergo, da wird sich wenig ändern. Es hängt dann wirklich davon ab, ob ein Aderlass stattfinden wird oder nicht und wie man den natürlich kompensieren könnte, gegebenenfalls. Und wie Streich natürlich die Belastung einfach für seine Spieler dann managt. Also auch hier, was ich auch schon ein bisschen für die Bahn gesagt habe, eher die langfristige Entwicklung finde ich dann einfach spannend. Also hier sogar die sehr langfristige Entwicklung über den Sommer hinweg. Weil ich glaube einfach Freiburg, dass die diese Saison nicht in Abstiegsnöte geraten werden. Ich hoffe, die strafen mich jetzt nicht lügen und kriegen jetzt irgendwie eine 10-Spiele-Niederlagen-Serie hin und rutschen nach unten rein. Aber ich glaube es einfach nicht.
Nee, das ist, glaube ich, auch unrealistisch. Dafür sind sie einfach auch zu gut besetzt. Also gerade Philipp hast du ja schon angesprochen, Franz Höfler sind sicherlich auch noch interessante Spieler. Grifo hat in der zweiten Liga extrem gut funktioniert, vor allem bei den Standardsituationen. Gab ja, weiß gar nicht, unzählige Freistoßtore geschossen. Das fällt eigentlich die Saison sogar noch komplett weg. Also selbst wenn er da irgendwie wieder so diesen Drive findet und vielleicht noch ein, zwei Dinger macht, dann sind zumindest schon mal ein paar Chancen da, noch weitere Punkte einzusammeln. Auch aus dem Grunde natürlich, weil sie sich extrem heimstark präsentiert haben in den vergangenen 17 Bundesliga-Partien und es deutet sich ja zumindest auch an, dass Ingolstadt und Darmstadt zumindest nicht auf den ganz grünen Zweig zurückkommen und jetzt eine Siegesserie starten. Dann gibt es auch unten noch Mannschaften wie Bremen und Hamburg, die jetzt sicherlich auch nicht viel besser dastehen als Freiburg. Von daher sind die Chancen nicht schlecht, sich relativ zeitig zu retten.
Und das ist eigentlich auch ein sehr interessanter Punkt angesprochen. Die Mannschaft ist neben Philipp, der ein großes Talent ist und der sicherlich Begehrlichkeiten wecken wird. Auch mit einigen Akteuren besetzt, wie eben Franz und Höfler, die in meinen Augen nicht unbedingt bei anderen Bundesligisten, also bei Top-Clubs oder bei Bundesligisten, die zumindest sehr viel mehr Geld dann bieten, auf der Liste. Das glaube ich nicht. Rein vom Alter her und auch rein vom Potenzial nach oben sind es jetzt nicht unbedingt die Spieler, die jetzt direkt Angebote von Schalke 04 bekommen, zum Beispiel. Also vielleicht ist es sogar so, dass die Mannschaft eine Zusammensetzung hat, wo man die meisten halten kann. Wie gesagt, Philipp ist so einer, der wahrscheinlich, und ein Stenzel kam von Borussia Dortmund, ist glaube ich aber ausgeliehen, nur deshalb.
Ja, genau.
Wird es weniger geben.
Ich glaube, das ist ein Ausspiel,
ja. Wie gesagt, Niederlechner war jetzt auch keiner, der jetzt Bäume ausgerissen hat zuvor. Ich meine, der hat natürlich eine gute Zeit.
Ja, aber Niederlechner ist ja auch nur ausgeliehen, ja, von Mainz. Das darf man nicht vergessen. Also der ist schon, denke ich, auch wichtig für die
Niederlechner, Mannschaft. Niederlechner. Ja, aber ich glaube, Niederlechner, ich weiß es nicht, aber ich glaube, wird nicht bei Mainz. Wird er zurückkehren zu Mainz? Nee, der hat ja überhaupt kein Bein auf den Boden bekommen.
Ja. Also das ist natürlich, dann müsste man natürlich von Freiburger Seite nochmal investieren. Aber also ich habe jetzt auch von den angesprochenen, Philipp hat Vertrag bis 2019, Haberer haben sie ja geholt aus Hoffenheim, Vertrag bis 2020, Franz bis 2018, Griffo 2019, Höfler 2019. Also klar, da, wenn, dann werden sie ja rausgekauft aus diesen Verträgen und dann kommt zumindest mal ein bisschen Kohle rein.
Ja, aber das Problem ist ja immer bei Clubs wie Freiburg oder allgemein eigentlich, dass die müssen dann an irgendeiner Stelle nachgeben, gerade wenn sehr hohe Angebote kommen, hochdotierte. Man hat dann vielleicht Geld, was man auch reinvestieren kann, aber meistens funktioniert die Reinvestition nicht kurzfristig zumindest.
Ja.
Es gibt ja dann immer auch so Phasen, wo man dann nach ein, zwei oder nach der ersten Saison dann erste Erfolge sieht bei Investitionsmaßnahmen in neue Spieler. Ich erinnere mich zum Beispiel an Gladbach damals nach der ersten sehr guten Saison unter Favre, als man dann eben Spieler ersetzen musste, Neustädter zum Beispiel und mit Xhaka. Das hat in der ersten Saison nicht funktioniert, das funktioniert in der zweiten Saison. Und vor allem wie Freiburg, da kann es dann schon zu spät sein nach einer Saison, also nach einer schlechten Saison, weil man dann ganz unten drin hängt und womöglich absteigt. Grifo ist 23, Philipp ist, glaube ich, 22, ja. Das könnte natürlich wirklich Begehrlichkeiten, die beiden könnten Begehrlichkeiten wecken und das wäre dann auch schwer wieder zu kompensieren. Also das ist eben leider das Los von Clubs wie Freiburg. Vielleicht schafft man es, gewisse Spieler zu halten, nur man kann eben als Verein nicht finanziell mithalten mit den Top-Clubs der Bundesliga und klar, die Perspektive ist auch irgendwo begrenzt. Also was ist, sag mal, irgendwie die Obergrenze, die Freiburg erreichen kann? Ein Europa League womöglich ein Jahr, aber ansonsten ist es dann eben, kann man vor allem damit trumpfen, dass man ein sehr ruhiges Umfeld hat und es irgendwie kein Chaoten-Club ist, sondern eigentlich genau das Gegenteil davon. Ja. Aber ob das immer die Spieler überzeugt, weiß ich nicht. Leider.
Über das Tor von Lewandowski haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass das im Zungenschnalzer hinten raus noch eine Rolle spielen wird.
Dieses das Tor. Kann ich mir nicht vorstellen.
Nicht? Danke. 2-1 durch Lewandowski. Ja, wir schieben es, glaube ich, nochmal. Wenn ihr es nicht nehmt, dann nimmt es halt ich. Konstantin, nächste Partie. Vielleicht ein bisschen Dortmund oder doch eher Leipzig oder ein bisschen HSV? Oder auf was hast du Bock?
HSV?
Keine Ahnung.
Also ich war am Samstag beim Spiel RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Deshalb habe ich auch ansonsten nicht so viel gesehen, weil dass sich dann zeitlich doch nicht so ergibt, wenn man dann noch alles vorher legen muss und etc. pp. Und ja, die Partie war, also jetzt RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, die Partie war natürlich geprägt von der frühen roten Karte gegen Torhüter Lukas Radetzky. Das hat also eigentlich die restliche Partie dann natürlich sehr geprägt. Also nach 6 Minuten den Torhüter zu verlieren, deine zweite Sturmspitze auszuwechseln und dann eben direkt nach der roten Karte, also der fällige Freistoß wurde ja dann direkt genutzt, um das 1-0 zu erzielen, genutzt von RB Leipzig in dem Fall. Das war schon niederschmetternd für Frankfurt, die sicherlich ambitioniert nach Leipzig gereist sind. Ich meine, man wusste ja auch nicht ganz genau, wie sich RB erholt von der, sagen wir mal, Klatsche, die sie gegen die Bahn bekommen. Ich meine, es war keine Klatsche, aber es war schon sehr eindeutig. In einem eigentlichen Spitzenspiel. Wie man sich davon erholt, die Vorbereitungsphase für Leipzig lief ja auch so durchwachsen. hatten. Also es gab ein 1-5 gegen Ajax, wo man natürlich auch eine halbe B-11 auf dem Platz hatte, aber trotzdem 1-5 ist auch ein eindeutiges Ergebnis. Hat dann danach noch zwei Spiele gewonnen, unter anderem ein klarer Sieg gegen Rangers, also gegen die Mannschaft aus Glasgow. In der Woche zuvor, aber natürlich inwieweit die dann ernst zu nehmen sind im Vergleich zur Bundesliga-Mannschaft auch sehr fraglich. Deshalb war es auch sehr interessant zu erkennen, wie Leipzig jetzt zurückkommt, zumal ja Forsberg aufgrund des Fouls gegen Philipp Lahm 3 Spiele gesperrt ist. Da hat Hasenhüttl einiges ausprobiert an Optionen, um diese Halbposition hinter Werner und Paulsen zu besetzen, und hat sich dann am Ende für Naby Keita entschieden, was an sich ein guter Schachzug war, auch wenn gleich Keita bei vorherigen Auftritten, zum Beispiel gegen die Rangers, nicht so präsent war offensiv, wenn er halb links gespielt hat. Aber hat sich in dem Spiel gegen Frankfurt nochmal ein bisschen gesteigert, obwohl auch Hasenhüttl dann nach dem Spiel nochmal so gesagt hat, dass er trotzdem auf der 10 nicht optimal eingesetzt wird, sondern eigentlich die 6er Position viel optimal wäre. Aber muss aus der Sperre gegen oder für Forsberg eben dann das Beste machen. Da bleibt dann irgendwann nichts anderes übrig. So gesehen hat Leipzig zumindest von der Seite aus das einzige Problem gelöst, was es gab, eben diese Besetzung der Positionen. Und man hat auch ja mit 70% Ballbesitz spielen müssen, ja mehr oder weniger, weil Frankfurt 0-1 hinten lag, aber sich trotzdem etwas ja hinten reinstellen musste. Hinten reinstellen war es nicht direkt, es war mehr ein passives Pressing und eine tiefe Fünferkette. Das war mehr zwangsläufig so, weil man hatte nur Rebic noch vorn als Stürmer und musste dann dahinter eine Fünferkette und Dreier Mittelfeld aufstellen, weil man sie auch einfach nicht zu viel Risiko gehen wollte, gerade eben gegen die Schnellangriffe, gegen die langen Bälle von RB Leipzig in das Gegenpressing. An sich hat Frankfurt sogar im Mittelfeld ganz gut Pressing gespielt, also auch immer Leipzig auf die Außenbahn gelenkt. Problem war aber dann, dass eben Spieler wie Sabitzer oder auch Timo Werner dann ins 1 gegen 1 gehen konnten, gegen Chandler und Oczipka. Also gerade Oczipka, der ja hat zumindest in der ersten Halbzeit keine schöne Zeit verloren. Ich habe da irgendwie, glaube ich, während des Spiels kurz an meine Kollegen bei Spielverlauf und Loser Leipzig geschrieben, dass ich ihm glaube, dass Oczipkas Mutti ihn vom Fußball abmelden wollte. Nach einer halben Stunde ungefähr, weil ihn seine Mitspieler gemobbt haben. Denn da wurden nämlich die Halbräume überhaupt nicht geschlossen. Es gab kein Nachschieben von den Halbverteidigern. Und auch die rote Karte für Radetzky, da wird es natürlich nachher darüber gesprochen, dass er ausgerutscht ist und dann die Hand an den Ball gegen außerhalb des Strafraums. Aber man muss sich auch anschauen, wie einfach die Situation zustande kam. Das ist für mich immer viel interessanter, als dass eben vielleicht mal der Torhüter ausrutscht. Warum muss der Torhüter dort rausgehen? Ich meine, da muss es einen Grund geben. Normalerweise sollte es eigentlich nicht unbedingt dazu kommen. Und das war eine Situation, wo RB Leipzig über links sich befreit. Ich glaube, Sabitzer dann mit einer sehr guten Hackenweiterleitung. Dann gibt es den Verlagerungsball diagonal durch die Schnittstelle hinter Oczipka und der wird dann von Bernardo überlaufen. Das ist das Problem. Also ich habe hier mit Bernardo einen Rechtsverteidiger, der sehr tempostark ist. Ich habe ihn dann im 1 gegen 1 Duell gegen meinen Linksverteidiger. Oczipka ist jetzt auch kein schwacher Sprinter, aber das sind natürlich Situationen, die kann man mal verlieren und das ist jetzt auch nicht beschämend, wenn man da vielleicht überlaufen wird. Und im Verlauf der ersten Halbzeit dann, ich glaube so bis zur 30. 35. Minute hat RB Leipzig fast über die rechte Seite gespielt, also über die Flüge Oczipka, der dann wirklich immer wieder allein war einfach. Beziehungsweise es eben keine Verdichtung gab, wie ich schon erwähnt habe, der Schnittstellen. Da kann ich dann entweder durch die Schnittstelle spielen, werde außen von Bernardo überlaufen oder ich spiele direkt innen durch, wenn Sabitzer da reinrückt. Also es gab verschiedene Varianten und am Ende sieht da ein Linksverteidiger allein natürlich ein bisschen schlecht aus. Ja. Da kann der einzelne Spieler dann sehr wenig tun und wenn ich eben den Gegner wie RB Leipzig auf die Flügel lenke, was an sich ja wünschenswert ist, wenn ich Mittelfeldpressing spiele, aber eben dann leider 1 gegen 1 Duelle bestreiten muss mit meinen Flügelverteidigern gegen jemand wie Werner, der ja nicht mehr unbedingt jetzt grandios dribbeln muss. Also es gab Situationen, da ging er eben mit etwas Tempo auf Chandler zu, steckt einen ganz kurzen Haken zur Seite, nimmt noch 2-3 Meter Tempo auf und ist vorbei und flankt rein. Das ist eben das Problem, wenn man gegen Spieler antreten muss, die einfach brachiale Geschwindigkeit haben.
Ja, diese
dagegen kann man ja fast nichts machen. Also es ist auch irgendwie kein Vorwurf dann gegenüber dem Verteidiger, weil der ja auch ein bisschen aus einer statischen Position herauskommt. Klar weiß er, wo wahrscheinlich der Gegenspieler hingehen wird, in welche Richtung, aber er kann es auch nicht so ganz offensichtlich machen. Das kann man nur gegen Robben und selbst da kann man es nicht verteidigen. Also so gesehen, sehr schwierig einfach für einen Verteidiger dann, wenn man gegen solche individuelle Klasse antreten muss. Christopher, sorry.
War schon auffällig, wie die Seite extrem gespielt wurde. Es gab auch diese unzähligen flachen Flanken, wo man ja eigentlich auch noch Lindner, den Ersatztüter bei Eintracht Frankfurt, ja nochmal lobend erwähnen muss, der, glaube ich, gegen Paulsen bestimmt ein oder zwei, glaube ich, Riesendinger noch rausgeholt hatte.
Eins gegen Paulsen, eins gegen Werner. Aber wurde aber jedes Mal angeschossen. Die alte Weitenfeller mit.
Ja, aber trotzdem überragend gehalten,
natürlich. Ja, natürlich.
Ja, also schon, ich meine, eingewechselt zu werden und dann, ja, ist natürlich dann immer undankbares Los an so einer Stelle. Dafür hat er es, glaube ich, schon extrem gut gemacht und ist natürlich an der Stelle schon ein auffälliges Muster gewesen und da könnte man höchstens etwas Kritik üben. Kovac, der ist ja zumindest in der Vorwinterpause, zwar ich wäre auch schon diese Hinserienfalle getan, in der Vorwinterpause es geschafft hatte, zumindest dann auch taktisch relativ schnell Adaptionen dann zu finden, dass es dann doch hier relativ lange gedauert hatte, bis er dann eine Umstellung drin hatte, dass Frankfurt dann zumindest dann etwas stabiler stand und diese Angriff dann nicht mehr ganz so häufig zugelassen hat. Das wäre so der eine kleine Kritikpunkt, den ich an der Stelle auszusetzen habe. Aber ansonsten war die Partie natürlich dann auch nach dem frühen 1:0 in Kombination mit der roten Karte dann eigentlich schon fast entschieden.
Ja, und das war Winterpause
auch ein geiles Wort.
Geht ja nicht in gewisser Weise recht, dass man hätte hier vielleicht andere Lösungen finden können, wobei an sich, was Frankfurt gespielt hat danach, war jetzt nicht so schlecht. Man war einfach in gewisser Weise limitiert in seinen Mitteln. Man hätte natürlich umstellen können auf 4-4-1 zum Beispiel. Aber ich glaube, dieses Verschieben im Mittelfeld, auch mit Gacinovic, der ja eigentlich auf der Zehnerposition begonnen hat und dann zurückfallen musste auf eine halblinke Mittelfeldposition, dann immer wieder vorgerückt ist neben Rebic in Kontersituationen, das wollte man, glaube ich, aufrechterhalten. Spiele ich ein 4-4-1, muss ich dann einen Flügelspieler rüberziehen, also nach vorn ziehen, um zumindest zwei Spitzen im Kontersystem zu haben. Problem ist dann wird wieder Raum aufgegeben und ich kann nicht mal mehr mit dem Mittelfeld, also mit den Sechsern verschieben. Ziehe ich den Sechser nach vorn, bin ich natürlich dann sehr, sehr dünn besetzt bei Ballverlusten im Mittelfeld. Also insgesamt fand ich jetzt die Herangehensweise gar nicht so schlecht und man darf nicht vergessen, du hast die beiden Großchancen angesprochen, die von Lindner vereitelt wurden. Einmal Paulsen und das andere Mal Werner, jeweils flache Reingaben. Ich glaube, einmal Sabitzer da auf Paulsen, einmal Bernardo auf Werner, jeweils von rechts auch flach reingespielt. Jeweils dann Lindner mehr oder weniger angeschossen, aber gut den Körper breit gemacht. Kurz danach, nach der zweiten Großchance, wenn ich nicht falsch liege, ist auch egal, aber jedenfalls so in der kurz vor der halben Stunde Marke, hatte ja Rebic diese Riesenchance, als er sich durchtankt halb links und noch im letzten Moment von Bernardo abgegrätscht wird. Als er schon, also kurz vor Gulacsi und dann sogar noch kurz die Chance bestand, vielleicht im Nachschuss noch was zu regeln. Da hat man gesehen, also es gab trotzdem eine Chance zumindest für Frankfurt, hier sogar das 1:1 zu erzielen. Wer weiß, was dann passiert. Es ist also nicht so, dass sie jetzt komplett chancenlos waren. Es war mehr eine Einzelaktion von Rebic, weniger jetzt was ganz rausgespieltes, aber in dem Fall fand ich auch eben auch die Entscheidung richtig, Rigotta als Sturmspitze rauszunehmen, Rebic drin zu lassen, ein Ex-Leipziger, der auch noch ein bisschen mehr Tempo hat und ein Konterspiel gar nicht so schlecht aussah, dafür, dass er vielfach in 1-gegen-3-Situationen sich befand. Da muss man eher fragen, warum die Intensität bei Leipzig dann so nach 25 Minuten etwas abnahm und man trotz großer Kontrolle des Spiels eigentlich den Gegner wieder so ein bisschen zurück ins Spiel kommen ließ. Das ist eben auch das Spannende bei Leipzig selber. Die Mannschaft will eben eigentlich Dominanz ausstrahlen über Gegenpressing und nicht über Ballbesitzspiel. Ballbesitzspiel ist nur so eine Ausweichoption, die man aber ungern nutzt. Und jetzt in dem Moment musste man aber Ballbesitz spielen, weil es eigentlich wenig Möglichkeiten gab, ins Gegenpressing zu kommen, gelegentlich, aber eben doch nicht durchgängig. Gleich ging also die Dominanz nach und nach etwas abhanden. Das ist ein bisschen eine Krux, vielleicht für jemanden, der jetzt so draufschaut, was ich jetzt so erzähle, da wirkt es vielleicht etwas merkwürdig. Aber es ist wirklich das Problem von Leipzig zu teilen. Man muss eher übers Gegenpressing, man muss eher darüber kommen, um die eigene Identität auch hochzuhalten. Und das hat eben nicht komplett funktioniert. Klar, dann gibt es das 2-0 kurz vor der Halbzeit und dann geht es so ein bisschen bergab. In der zweiten Halbzeit war dann auch einfach die Gegenwehr von Frankfurt fast nicht mehr da. Die waren noch so halb im Spiel, aber haben, ich glaube, keinen Torschuss mehr gehabt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest lange Zeit keinen Torschuss gehabt in der zweiten Halbzeit. Und dann fährt Leipzig relativ souverän nach Hause. Also ich habe auch Spielverlagerung, hatte ich die Analyse, ich habe eben geschrieben, junge Bullen wie alte Hasen, weil es eben doch schon ein bisschen Bayern-esk war, wie man ein so mittelmäßiges Spiel relativ souverän heimfährt, eine bremsige Situation übersteht, aber das passiert auch anderen.
Die Aktion von Rebic war halt so wie so ein D-Line-Football-Spieler in der Defense, der irgendwie den Ball an der eigenen 20-Yard-Linie irgendwie durch den Fumble aufnimmt und dann versucht, bis in die gegnerische Endzone zu laufen, aber irgendwie dann doch dem auf halbem Weg einfach die Puste ausgeht.
Ja, es war, ich glaube, 60 Meter oder so. Aber er hat sogar noch Colbert, wenn ich mich recht entsinne, ausgenommen. Also es war nicht schlecht. Es war ein bisschen besser als ein D-Liner, weil er hat ja zumindest noch ein paar aussteigen lassen. Der D-Liner, der läuft ja dann nur los und versucht seine Wampe vorher sicher zu schieben.
Der macht's nur über Masse.
Und, ja, aber ich glaube, der lässt keinen aussteigen. Also,
nee. Ja, aber das Aussteigen von Rebic war jetzt auch nicht so.
Ja.
Nein, war jetzt auch nicht die ganz feine Klinge.
Nein, aber es war jetzt aber auch nicht so schlecht. Also, da eine gewisse Durchschlagskraft war schon da. Ich hatte noch einen schönen Schlenzer gehabt, aber der relativ dankbar war für Gulacsi. Ja, also ansonsten gibt es eigentlich wenig zu dem Spiel zu sagen. Keita ist fit, das war ja noch so ein bisschen ein Problem. Gegen die Rangers musste er wieder vom Platz nach 20, 30, 40 Minuten, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber hatte jedenfalls die zweite Halbzeit, die er begonnen hat, nicht zu Ende gespielt. Wieder mit Hüftproblemen, oder hat sich an die Hüfte gegriffen. Das war so ein bisschen das Problem, dass er Oberschenkelprobleme hatte, über die Hüfte herrührend. Das hat sich auch erledigt. Und ansonsten jetzt vielleicht noch, um das abzuschließen, RB Leipzig, ja, ist ja erster Bayern-Verfolger. Im Winter hat sich personell wenig getan. Aber das, was sich getan hat, ist sehr interessant. Es gab keinen Wechsel von Selke, den ich so ein bisschen, also mindestens gab es ja doch von verschiedener Stelle so die Erwartung, dass da womöglich was passiert. Wobei, ich glaube, Leipzig selber war das gar nicht so extrem. Aber es sieht wohl so aus, als würde Selke bleiben als Ersatzstürmer. In der Innenverteidigung ist Papadopoulos jetzt zu Hamburg gewechselt, hat ja kein Bein auf den Boden bekommen, auch aufgrund von Verletzungen bei Leipzig. Und dafür hat man Dayo Upamecano von Red Bull Salzburg geholt.
Loseisen können.
Nach knallharten Verhandlungen.
Lange Verhandlungen loseisen können.
Es war klar, dass ihr das jetzt kommt. ja, also
der Spieler hatte schon mit Protest gedroht und
genau. Jedenfalls, ich glaube, dass der Wechsel jetzt eigentlich sollte der jetzt nicht stattfinden, zu dem Zeitpunkt schon, sondern die ein bisschen mehr Stammplatzeinsätze in Salzburg hätten da womöglich mehr genutzt. Inwieweit er jetzt Colbert da verdrängen kann in naher Zukunft, bleibt abzuwarten. Man hat in dem Spiel selber gesehen, jetzt gegen Frankfurt, dass eben Colbert, dass man für ihn auch gerne ein bisschen Platz freiräumt, also man hat sehr breit aufgebaut. Colbert war sehr weit links, dadurch wenig Gefahr, war auch gerade sein direkter Gegenspieler mehr oder weniger war Mascarell, der sehr tief stand. Dadurch hatte Colbert viel mehr Raum, um einfach mehr Zeit für diagonale Pässe. Wenn er mal angelaufen wurde, dann ist er schon der Meister des Rumeierns, um es mal ganz fachlich auszudrücken. Inwieweit Upamecano da jetzt direkt Kapital daraus schlagen kann, das bleibt mal abzuwarten. Mit Klostermann hat man ja noch einen in der Hinterhand, aber der ist eben wegen Kreuzbandriss raus. Und wer jetzt den Spiel noch nicht gesehen hat, also Omeka noch nicht gesehen hat, ist eben ein nicht ganz so großer Innenverteidiger, 1,85, relativ bullig, ein bisschen starksiger Laufstil, aber guter Beschleuniger und einer, der gerne vorstößt, also auch das Urban eigentlich gerne macht, und einer, der taktisch noch nicht ganz so ausgereift ist, aber der auf alle Fälle jetzt durch natürlich die Trainingseinheiten bei RB auch noch mehr an taktischer Reife gewinnen wird. Und die Umstellung von Red Bull, also von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig, ist ja auch meines Wissens nicht ganz so groß.
Surprise, surprise. Muss ich ein bisschen das neue Logo, muss man sich ein bisschen gewöhnen, aber sonst ist ja eigentlich alles gleich. Ans neue Logo muss man sich ein bisschen gewöhnen, sage ich. Ja. An neue Farben und Vereinsfarben und so, aber sonst ist ja alles gleich. Ja, gut, dann ich habe Dortmund gesehen, in Bremen 2-1 Sieg, und ich habe vorher schon über diesen ja vielleicht nicht ganz so runden Start der Bayern gesprochen, zumindest was das Ergebnis und den Zeitpunkt anbelangt, wann es zustande gekommen ist. Und natürlich war das bei Dortmund ähnlich. Ja, Hauptsache 3 Punkte, würde ich da jetzt mal sagen. 2-1 Sieg bei Werder Bremen. Auch da haben wir eine rote Karte gehabt. Drop nie. beim Kicker steht rohes Spiel. Es war so eine Mischung aus Notbremse und rohes Spiel, rohem Spiel. Christopher hat mich gerade nochmal auf einen schönen Tweet hingewiesen, den habe ich gerade retweetet. Drobny aus dem, das war im Club TV, oder? Was gesagt hat. Tor oder ja, Notbremse?
Sowas, ja.
So ein Entweder-Oder-Spiel, Tor oder Notbremse, Notbremse. Und Drobny sagt, Notbremse, zack. Und genauso war das. Also nach dieser roten Karte, klar, ja, der BVB im Vorteil, zumindest personell, ich fand aber trotzdem, es war keine gute Leistung. Klar, Aubameyang war nicht mit dabei. Afrika Cup, Schürrle hat den zentralen Stürmer gegeben, hat das ja ordentlich gemacht, würde ich jetzt mal sagen. Hat das Tor gemacht zum 0:1 in der 5. Minute, nachdem da Gnabry so ein bisschen ja unglücklich geklärt hat in den Lauf von Schürrle. Der spielt dann Drobny aus und macht das Tor. Aber ja, irgendwie hat es Dortmund nicht geschafft, wirklich da auch dann in Überzahl ab der 39. Minute ja mit einem Mann mehr dominant zu spielen. Ich finde so, das größte Problem ist tatsächlich, ja, dass der Ball nicht kontrolliert ins letzte Drittel transportiert wird. Also da ist keiner da, der da die Verbindung herstellt. Weigel ist natürlich einer, der die Geschichten einleiten kann vor der Abwehr, aber kann dann auch nicht alles machen im Mittelfeld, im Innenverteidigung. Sokrates ist wieder fit geworden, war ja auch fraglich vor diesem Spiel, aber dann Ginter an seiner Seite. Aufbauspiel auch aus der Innenverteidigung raus, nicht ganz optimal. Dann Ginter, ja, mit diesem Zweikampf in Anführungsstrichen gegen Bartels beim 1:1, der eigentlich ja ihm Beinschuss gibt und dann von der Mittellinie fast nach dem Einwurf dann alleine aufs Tor hinläuft, weil Sokrates da auch nicht mehr klären kann. Also nach hinten BVB teilweise wackelig, Fritz hat einen Lattenschuss kurz vor der Pause und dann waren sie halt das 2:1. Piszczek, abgefälschter Schuss von Guerrero und Piszczek steht halt richtig oder läuft richtig rein und macht das Tor. Also war alles in allem halt natürlich ein Sieg, aber alles andere als ein souveräner Auftritt von Borussia Dortmund. Guerrero, glaube ich, das gibt so ein bisschen Mut. Das könnte der Mann sein, der diese Verbindung zwischen Mittelfeld und Angriff herstellt. Aubameyang kommt auch wieder zurück, ist ja raus mit Gabun aus dem Afrika-Cup. Also das sollte dem BVB, glaube ich, auch so ein bisschen Optimismus geben. Ansonsten, ich habe, Konstantin, ja auch euren Yellow Wall Pod gehört vor dem Spiel. Da habt ihr ja auch so ein bisschen über die Innenverteidigung gesprochen und die Probleme. Und ich habe trotzdem jetzt immer noch den Eindruck, dass halt genau die Positionen, wo sie halt die großen Spieler, die wichtigen Spieler verloren haben, nämlich Innenverteidigung, Hummels, zentrales Mittelfeld, Gündogan und dann vielleicht Mkhitaryan weniger auf Außen, weil sie da die Spielertypen schon haben, dass diese Positionen halt immer noch nicht nachbesetzt worden sind und man da halt einfach den Qualitätsverlust einfach merkt. Und das hat man auch in dem Spiel gesehen, dass erstens halt der Aufbau von hinten raus nicht ordentlich ist und dann halt gerade so eben, ja, dann dieser Übergang ins letzte Drittel einfach ja zu einfallslos geschieht oder halt manchmal gar nicht geschieht.
Sicherlich. Vor allem die zweite Sechserposition ist, glaube ich, das ganz große Problem, weil Weigel in vielen Phasen ein wenig auf sich gestellt ist oder auf sich gestellt war jetzt in der ersten Phase der Saison. Es gab Spiele, wo das dann besser gelöst wurde nach und nach, wenn man zum Beispiel den Götze etwas zurückgezogen hat, den ich immer noch auf der Position, also auf so einer Achterposition immer noch als sehr brauchbar einschätze. Guerrero könnte ein anderer sein, der überhalb links dann womöglich kommt, dass Guerrero sogar vielleicht in Kombination mit Götze im Mittelfeld vor Weigel könnte sich als ein Schachzug erweisen. Klar, du sprichst noch Hummels an. Bartra hat ja einige Spiele gemacht, wo er schon angedeutet hat, dass er so ein leichtes Hummels-Potenzial hat. Jetzt nicht ganz auf dem Niveau, aber zumindest die Vorstöße, wenn ich mich an zum Beispiel das damals das Tor gegen Wolfsburg erinnere, also diese Vorstöße unternimmt und dann ein bisschen in die gegnerische Formation eindringt und dann einen guten bis sehr guten Schnittstellenpass spielt, einen Pass hinter die Linie. Wenn Aubameyang da als Abnehmer da ist, dann kann das häufig funktionieren oder auch Reus, der ja auch viel Tempo hat. Also Batra an sich hat schon ein gewisses Potenzial, aber es funktioniert eben aktuell nicht so gut. Und dann hat man noch mit Mikel Merino zum Beispiel jemanden, der auch jetzt kurz, also vor der Winterpause im Augsburg-Spiel den einen oder anderen guten Vorstoß hatte, aber dem bis dahin wenig, also eigentlich gar kein Vertrauen geschenkt wurde. Ist jetzt die Frage, inwieweit Merino eine Option in der Zukunft sein könnte. Ist die einfach das Problem, dass die aktuelle, also dass die Kombination zum Beispiel, die jetzt gegen Bremen auf dem Platz stand, also Sokratis und Ginter, nur gutes Bundesliga-Niveau. Also Sokratis ist sicherlich ein guter Abräumer, aber einer, der auch manchmal etwas zu aggressiv rausrückt. Und Ginter bleibt etwas, also hat auch sicherlich das eine oder andere gute Spiel gemacht. Jetzt in der jüngeren Vergangenheit, in der Innenverteidigung vor allem. Aber bleibt trotzdem ein bisschen ein Rätsel, weil, oder beziehungsweise wird er irgendwie nie die Erwartungen erfüllen. Ja, und als, somit gibt, das ergibt sich einfach so in dem einen Mannschaftsteil, 50% hinten zumindest, da gibt es einfach einige Probleme. Währenddessen man ja offensiv, bis auf kleine Ausnahmen, sehr gut besetzt. Jetzt in dem Spiel gegen Bremen stand Dembélé nicht in der Startelf und Aubameyang war gar nicht dabei. Götze war auch nur auf der Bank. Aguero wurde eingewechselt. Also das ist schon hochkarätig.
Ja.
Und da kann man ein bisschen was ausprobieren. Und wenn dann Götze zum Beispiel mit Aguero spielt, man hat Dembélé im Halbraum, Reus auf der anderen Seite, Aubameyang dazwischen. Also damit könnte jeder Trainer dieser Welt was anfangen und natürlich erst recht Tuchel. Also das sieht sehr gut aus. Und was eben die Viererkette betrifft, Schmelzer und Piszczek sind in meinen Augen Spieler, die einfach immer konstant Leistung abrufen, vielleicht nicht immer Weltklasse wirken, aber zumindest Leistung abrufen. Und dann eben gibt es vor allem diese Hummels-Position, die problematisch scheint. Und die Gündogan-Position blieb eben bis jetzt problematisch, weil gerade Guerrero womöglich der Kandidat sein könnte, der da in die Rolle reinspringt, wobei er nicht unbedingt dafür gekauft wurde, aber das ist ja auch am Ende zweitrangig. Problem war eben die Verletzung oder die Verletzungen in der Hinrunde. Muss man schauen, inwieweit das jetzt bergauf geht mit ihm und er dann in die Startelf rücken könnte, weil das Problem ist auch zum Beispiel Castro ist jemand, der um das jetzt kurz abzuschließen, ohne es jetzt unnötig in Länge zu dehnen, aber Castro ist zum Beispiel jemand, der wenig Fehler macht und eigentlich auch immer wieder gute Lösungen findet für die Probleme, die ihm so gestellt werden auf dem Platz, aber er hat eben trotzdem keinen richtigen Impact. Ist eben ein Problemlöser, aber keiner, der Dinge kreiert, der Initialpässe spielt, der strategische Entscheidungen trifft, der Spielzüge ankurbelt von sich aus. Er ist mehr so ein Weiterleitungsspieler. Jetzt ist das Problem, dass eigentlich neben Weigel brauche ich diesen Impact-Spieler wie eben Gündogan. Oder wie möglich Guerrero. Wir werden sehen. Aber Castro ist in meinen Augen nicht der Richtige. Castro ist jemand, der neben einem Gündogan zum Beispiel spielen könnte. Der ist eben nicht mehr da und hat sich jetzt bei Man City verletzt. Also, das ist noch personell gesehen das Problem. Du hast angesprochen, dass Mkhitaryan jetzt mehr oder weniger ersetzt wurde. Kann man sicherlich so sehen, gerade der Dembélé-Transfer hat sich ja doch schon ausgezahlt. Ja,
ich würde nicht sagen, absolut ersetzt, aber das fällt jetzt am wenigsten ins Gewicht von diesen drei großen Transfers aktuell, ist zumindest meine Meinung.
Ja, wobei es trotzdem, ich glaube, sehr schmerzhaft, weil man mit Mkhitaryan würde, selbst wenn man jetzt noch obwohl man noch andere Spieler hat, mit Mkhitaryan würde man trotzdem noch ein bisschen besser dastehen. Auch der könnte ja in eine tiefere Mittelfeldrolle reinschlüpfen. Also sag mal, auch der Abgang schmerzt immer noch, glaube ich, Tuchel und die Mannschaft, weil obwohl man so gut besetzt ist im Offensivbereich, gibt es eben wenige Spieler wie Mkhitaryan. Also sagen wir Mkhitaryan in guter Form. Da gibt es wenige und selbst der könnte diese sehr gute Offensivabteilung nochmal 2, 3, 5 oder 6, 7% nach oben bringen. Und da, aber du hast vollkommen recht, ich sage, damit kann man am besten noch umgehen. Weil man auch viel Talent eingekauft hat und jetzt mit Alexander Isak von AEK noch ein weiteres Top-Talent geholt hat. Wobei man von dem jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt Wunderdinge erwarten sollte, aber zumindest ein Talent auch für die Zukunft, 17 Jahre erst alt. Problem ist wirklich mehr im hinteren Bereich. Und Weigel sah jetzt gelegentlich nicht so gut aus und wurde auch gelegentlich kritisiert, aber das Problem ist wirklich, allein auf sich gestellt ist es eben auch sehr schwierig. Und welcher Sechser kann denn allein das Spiel oder das Spielzüge kreieren und alles ausführen, sich aus dem Pressing befreien. Also da gibt es sehr, sehr wenige, fast keinen, der ohne Nebenmann auf sich gestellt dann wirklich das alles lösen kann. Deshalb gibt es eigentlich wenig Kritik an Weigel selber. Es sollte wenig Kritik geben.
Vielleicht kurz noch auch auf Werder schauen. Da Ja, es ist natürlich auch schwierig, dann jetzt die kompletten 90 Minuten zu beurteilen, finde ich, weil Dropny halt irgendwie noch nach einer knappen Halbzeit dann runter musste und Werder musste auch schon früh wechseln, weil Gnabry nicht ganz fit war wegen Übelkeit, ist er runtergegangen. Er hat dann Nuri einen zusätzlichen Abwehrspieler gebracht mit Veljkovic, hat da auch während der Formation hinten ein bisschen was geändert, dann zwischenzeitlich mit 3er-5er-Kette gespielt. Dann natürlich rote Karte für Dropny, da ist dann Pizarro runtergegangen für Wiedwald, also dann Kruse alleine, öfter dann aber auch auf den linken Flügel ausgewichen. Ich finde, dass es dann Bartels ganz gut gemacht hat, nicht nur wegen des Tors. Wir haben auch, glaube ich, hinten raus im Jahr 2016 nochmal über die Offensive auch von Werder gesprochen. Die ist natürlich personell sehr, sehr gut besetzt mit Gnabry, mit Pizarro, Kruse, Bartels, also die vier da vorne. Und dann fand ich ganz interessant oder wirklich ein guter Transfer, glaube ich, ist Delaney, der wirklich ein starkes Spiel gemacht hat für Werder Bremen. Also ein Sechser, der hart spielt, gut im Zweikampf ist, aber auch durchaus was nach vorne macht, hat er auch in der ersten Halbzeit eine gute Schusschance gehabt, als Weidenfeller da mit dem Fuß abgewehrt hat. Also hat er bei Kopenhagen in der Saison 6 Tore gemacht. Klar, das ist dänische Liga, aber man merkt an den Zahlen, dass er durchaus auch was nach vorne machen kann. Ja, das hat mir gut gefallen und ich könnte mir gut vorstellen, dass selbst wenn da jetzt auch wieder Grilic und Dinusovic und Bargfrede fit sind, dass da für Delaney ein Platz gefunden wird. Und ja, dann ist möglicherweise da die Defensive ein bisschen mehr stabilisiert bei Werder Bremen und die Offensive ist ja eh gut, nicht nur von den Namen, sondern auch, was sie da hinten raus gespielt haben im Jahr 2016. Und die Defensive haben sie auch im Dezember dann ein bisschen einigermaßen in den Griff bekommen. Haben dann, glaube ich, in 4 Spielen 3 Gegentore kassiert, jetzt 2, aber ja auch 1 in Unterzahl. Insofern war das gar nicht so schlecht von Werder Bremen. Und ja, beim BVB erwarte ich mir jetzt in den nächsten Wochen dann natürlich auch wieder mit Aubameyang schon deutlich mehr.
Rote Karte nach 39 Minuten, da kann ja Eintracht Frankfurt noch drüber lachen.
Genau, und das war auch nicht irgendwie so blöd weggerutscht und dann mit Hand gespielt, sondern es war einfach Notbremse, zack.
Notbremse und Reus gekillt.
Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner und mit Christopher Ramm. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 17. Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Freiburg gegen Bayern 1-2, wir haben drüber gesprochen. Schalke gegen Ingolstadt 1-0, Wolfsburg HSV 1-0, Hoffenheim gewinnt in Augsburg mit 2-0, Dortmund wie besprochen in Bremen mit 2-1, dann Darmstadt gegen Gladbach, ein sensationelles 0-0, Leipzig gegen Frankfurt, auch darüber haben wir gesprochen, 3-0 und dann noch am Sonntag Leverkusen gegen Hertha BSC 3-1 und Mainz gegen Köln 0-0. Wollt ihr dazu noch was loswerden?
Ich möchte vielleicht noch ein paar Worte verlieren zu Darmstadt gegen Gladbach.
Oh, da hat er sich einen Klassiker ausgesucht.
Ja, Darmstadt gegen Gladbach war am Ende die Partie, die eigentlich nach dem Spiel gleich getwittert hat. Es gab 3 Verlierer. Darmstadt, Gladbach und der Fußball. Und das fasst, glaube ich, auch schon eigentlich sehr gut zusammen. Das war eine Partie auf untersten Niveau und das war ja eigentlich aus dem Grunde relativ spannend, weil beide Mannschaften mit neuen Trainern angetreten sind, Darmstadt mit Frings und Gladbach mit Häkkin, und zumindest ich es aus der Perspektive relativ spannend fand, weil Häkkin im Vorbereitungsturnier bei diesem Kurzturnier in Düsseldorf schon arge Probleme hatte, eine vernünftige Aufstellung auf den Platz zu finden, eine gewisse defensive Stabilität, da hat er versucht, da so ein bisschen an der Dreier- bzw. Fünferkette von Schuster festzuhalten und ist dann aber jetzt scheinbar ja wieder davon abgewichen und in seinem klassisches 4-3-2-1 bzw. 4-4-2 verfallen, mit Hazard und Hofmann auf den Flügeln und auf den Außenpositionen und Stindl so ein bisschen als hängende Spitze auf der Zehnerposition und vorne Raphael, und hat dann wieder sehr, sehr starken Flügelfokus gespielt. Also eigentlich diesen Fußball versucht zu praktizieren, mit dem er auch in Wolfsburg ja eigentlich jetzt in der Hinserie gescheitert ist. Und das fand ich eigentlich extrem spannend, weil es ist ja häufig auch bei Trainerwechseln immer so ein bisschen das Problem, dass einerseits den Trainern selber natürlich auch eine gewisse Auszeit ganz gut tut, um dann auch so ein bisschen den Perspektivwechsel einzunehmen und dann auch vielleicht den nötigen Abstand erstmal zu gewinnen und dann auch ein bisschen zu schauen, selbst reflektieren, zu gucken, was habe ich jetzt vielleicht falsch gemacht, und die Zeit war jetzt bei Häkkin relativ kurz. Und das war schon auffällig, dass er jetzt dann schon wieder so dieses bewährte Muster zurückgegriffen hat, wo ich glaube, dass er sich damit sehr, sehr schwer tun wird, weil natürlich bei Gladbach mit Raphael und ansonsten ja vorne drin eigentlich ja niemand zur Verfügung steht, der jetzt so diesen klassischen Neuner Stoßstürmer gibt, den er ja bei Wolfsburg mit Bastos lange Zeit hatte und dass er da so ein bisschen das Erfolgsrezept war. Von daher bin ich jetzt mal bei Gladbach gespannt, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Und bei Darmstadt ging es, glaube ich, einfach nur darum, dass das Spiel nicht zu verlieren. Das haben sie geschafft. Will ich sagen, dass da eigentlich auch schon die erste große Chance vergeben wurde in der zum Start ins neue Jahr geschenkte 3 Punkte mitzunehmen, weil Gladbach dann doch sehr, sehr passiv über weite Strecken aufgetreten ist und das war zumindest eigentlich ein verschenktes Spiel auch für Darmstadt. Deswegen ist, glaube ich, das Fazit eigentlich auch ganz treffend, dass es eigentlich eine Partie war, in der es wirklich keinen Gewinner gab.
Ich habe mir jetzt gerade nochmal den Spielplan der Bayern aufgemacht, da ich mir gedacht habe, wahrscheinlich spielen die Bayern jetzt als nächstes dann irgendwie gegen Gladbach oder gegen Darmstadt. Aber du schaust dir das Spiel einfach an, weil du sehen willst, was machen die Trainer, oder? Oder warum hast du genau dieses Spiel dann angeschaut am Samstag?
Naja, weil wir hatten noch kein Vorgespräch. Also normalerweise ist es immer so üblich, dass, um so ein paar Insights zu geben, wir irgendwann mal anfangen so zu besprechen, ja, welches Spiel wollen wir denn eigentlich besprechen? Und da wir noch keine Rücksprache gehalten haben, habe ich einfach vorsorglich alles geguckt. Nicht, dass es dann irgendwie in Rückstand gerate und dann anfangen muss, dann kurz vor der Angst mir dann irgendwelche Spiele noch reinzupfeifen. Deswegen dachte ich, ich bleibe kontinuierlich am Ball und schaue einfach alles.
Und wie es ja bei so einem Spiel wie Darmstadt gegen Gladbach wäre, wenn du heute während der Arbeit erfahren hättest, dass du das anschauen musst, hättest du dich dann aufs WC zurückziehen müssen, mit beschämtem Blick. Dann langsam den Browser öffnen und dann Sky Go aufmachen und dann Darmstadt gegen Gladbach anschauen.
Ja, und am größten war natürlich auch die Interviews vorher von Frings vor dem Spiel, der einfach wieder nur betont hat, dass sie einfach, dass die Jungs Bock haben und dass das ein geiles Spiel werden soll und dass es Männerfußball gibt. In dem Moment wusste ich eigentlich schon, was mich erwartet und ich muss auch sagen, dass ich nach 90 Minuten auch nicht enttäuscht wurde.
Der gute alte Thorsten Dardai.
Ja. Konstantin, willst du noch ein weiteres Spiel kurz beleuchten oder kommen wir zum Zungenschnalzer? Nee, Unsung Hero erstmal.
Nach Darmstadt gegen Gladbach habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Der Unsung Hero des Spieltags, Konstantin.
Da nehme ich Naldo von Schalke 04. Mhm. Ja, ganz genau.
Warum?
Müsst ihr das weiter ausführen? Oder?
Ja, du kannst zumindest sagen, warum.
Hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Wird nicht häufig dafür gelobt, dass er sehr stabil wirkt oder oftmals stabil wirkt bei Schalke als zentrales Glied in der Dreierkette. Deshalb möchte ich ihn gern für unsere prestigeträchtige Kategorie des Unsung Hero nominieren, ja, um ihn Gebühren zu feiern und
War, glaube ich, noch nie nominiert, oder? Naldo war, glaube ich, noch nie Unsung Hero.
Eben.
Das ist eine Premiere. Zentraler Verteidiger in der Dreierkette von Schalke 04.
34 Jahre alt.
Genau.
3 Meter groß.
Mittlerweile ja Deutscher. Ja. Herr Naldo.
Stimmt.
Christopher.
Herr. Was ist dein Vorname?
Naldo. Ich nehme Hakan Hananoglu, und zwar aus dem Grunde, weil er es geschafft hat, im 4. Anlauf, glaube ich, in die Saison den ersten Elfmeter zu verwandeln.
Schön. Der Leverkusen, die Elfmeterschützen sind ja eh eigentlich normalerweise alle sicher. Nur komischerweise nicht in dieser Saison.
Ich glaube, für Hananoglu wäre es einfach leichter, wenn da eine Mauer stehen würde beim Elfmeter.
um nur vielleicht noch 2 Sätze zu sagen, auch ansonsten ein relativ gutes Spiel gemacht, war ein bisschen auffällig, dass Roger Schmitz Leverkusen etwas abwartender gespielt hat, auch mal den Pass hintenrum gesucht hat. Das ist so eine Entwicklung, da bin ich jetzt mal gespannt, ob die jetzt ein bisschen weitergeht und Schmidt vielleicht auch sein Spiel mit Leverkusen ein bisschen facettenreicher gestalten kann, wird das sicherlich auch ein Thema bei uns dann in den nächsten Wochen sein.
Hey, ich habe ja schon gesprochen über Delaney gesprochen, über Thomas Delaney, der übrigens der Englisch ausgesprochen wird, weil sein Papa US-Amerikaner Däne. Hat mir sehr gut gefallen, was er gespielt hat gegen Borussia Dortmund. Bin ich auch gespannt, was da so die nächsten Wochen bringen. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Christopher.
Lewandowski-Tor. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt ist raus. Ich habe meinen Zungenschnalzer schon gesagt. Christopher?
wenn du den hast, dann nehme ich doch den 1:0-Siegtreffer von Burgstaller, der die Schalker Seele wie ins Mark getroffen hat und ganz königsblau in Jubelstürme versetzt hat und die Hoffnung wieder genährt hat, in die Champions League zurückzukehren.
Wie heißt die Schalker Seele ins Mark getroffen?
Egal. Wie heißt du mit Vornamen, Christopher?
Burgstaller?
Ja.
Oh Gott. Guido.
Nein, er heißt Guido. Die Österreicher sprechen es Guido aus. Habt ihr wieder was gelernt? Ja. Also, wenn ihr nicht viel gelernt habt in diesem Fortcheck, ihr habt zumindest gelernt, dass der Guido Burgstaller heißt und nicht Guido. Guido Burgstaller. Guido. Ja, Guido. Ohne Witz.
Die müssen die Namen kombinieren. Stambouli. Stambouli.
Der größte Österreicher seit Eddie Glieder im Schalker Trikot.
Der erste auch, oder? Ja, haben wir ja schon einen aus der zweiten Liga geholt, auch vom Club.
Ja, aber.
Das macht die Fanfreundschaft. Zu
ja. Ja, ich habe kürzlich einen Club-Fan gehört, der hat ordentlich geschimpft, weil ich auch der Meinung war, da hätten sie schon ein bisschen mehr kassieren können für Guido Burgstaller. Jetzt ist er weg und beim Bundesligisten und ich finde eigentlich auch, also die, was war das, waren es 4 Millionen oder so? Das finde ich jetzt nicht, also das ist jetzt
in,
nicht.
In dieser Preislage.
Ja, aber das ist nicht besonders, oder 1,5 steht hier bei Transfermarkt, das ist natürlich wenig.
Oh Gott.
Das ist echt wenig.
Ich dachte, das war mindestens mehr Millionen Transfer. Ja. Naja, wer weiß.
Also du verlierst einen wichtigen Spieler als Club und der hilft Schalke anscheinend zumindest jetzt im ersten Spiel gleich mal weiter und dann ist 1,5 Millionen. Das finde ich auch schon ein bisschen komisch. Dann hat der Christopher ja sofort dann reagiert, dass ihm der Konstantin den Lewandowski Zungenschnalzer weggenommen hat. Schönes Tor, oder Konstantin?
Kann man schon mal machen, ja.
Kann man mal schon
ganz machen. Gute Körperkoordination hat der Lewandowski.
Ja,
ganz, okay. ganz guter Stürmer. Also sollte auch mal für 1,5 Millionen Euro zu Schalke wechseln. Ja.
Und dann haben wir noch den Kopfschüttler des Spieltags, Christopher.
Oh Gott. Da würde sich so viel anbieten.
alles bis aufs Lewandowski-Tor.
Gut, eigentlich die zwei roten Karten, natürlich von den beiden Torhütern, wobei Konstantin ja, glaube ich, schon ein bisschen herausgearbeitet hat, dass es auch manchmal gute Gründe gab. Deswegen nehme ich vielleicht mal den Platzverweis von Ekdal, der genauso sinnlos war eigentlich in seiner gesamten Dasein, der Wolfsburg dann ins Spiel gebracht hat und den HSV dann schon ein bisschen vor arge Probleme gestellt hat und gekämpft hat.
Jetzt warst du kurz weg, aber ich glaube, es ist rübergekommen. Konstantin, dein Kopfschüttler noch.
Ja, da würde ich auch zum Kopfschütteln fand, war die Analyse oder sagen wir der Fokus, der dann direkt eben auf diese rote Karte gerichtet wurde, auf seine Aktion und er dann auch nach der Partie nochmal vor die Presse treten musste und sich entschuldigt hat und so weiter. Natürlich ist es ein bisschen dumm gelaufen für ihn, aber ganz ehrlich, das Problem ist eigentlich, dass in der 6. Minute oder keine Ahnung, 5. Minute, dass mein Torhüter da aus dem Tor kommen muss, weil ich einfach ausgespielt wurde.
Ja, und dann
das sollte man eher mal diskutieren. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, was intern stattfand. Kovac hat auch noch nach dem Spiel gesagt, ja, eben blöde rote Karte und dumm gelaufen für Radetzky etc. etc. Aber eigentlich muss ich mich wirklich eher fragen. Und das hatten wir jetzt auch schon ein bisschen rausgestellt. Ich muss mich erstens fragen, wie es zu der Aktion dann kam. Und dann muss ich mich zum zweiten fragen, warum ich auf dieser Seite dann danach noch ungefähr 18 Mal ausgespielt wurde innerhalb von 20 Minuten. Das ist das Problem. Und das ist aber auch das Problem teilweise, was so Analyse im Fußball Fußball allgemein betrifft. Also es wird eben dann auch sowas dann immer wieder gezeigt. Natürlich sah es ein bisschen dämlich aus und er ist weggerutscht und hat dann den Ball in die Hand genommen und dann hat er den Ball auch einfach noch per Dropkick dann einfach rausgespielt, weil er wusste schon, was Sache war. Klar, natürlich gibt es ganz gute TV-Bilder dafür und das gibt auch ein gutes GIF. Aber für Analyse selber sollte man da wirklich auf andere Dinge schauen als auf den rumrutschen Radetzky.
Ja, und es ist ja oft so, dass es immer den erwischt, der als Letzter halt dann einfach auch bei Eigentoren zum Beispiel, der als Letzter den Fuß dran hat und dann oft ist es halt dann, ist es halt einfach die letzte Möglichkeit, du hast keine andere Option oder manchmal ist es halt einfach auch ein Reflex, ja, also in dem Fall, wenn der rutscht halt weg und dann hast du halt, weiß ich nicht, 0,34 Sekunden Zeit zu entscheiden, okay, lasse ich halt jetzt das Tor passieren oder gehe ich hin mit der Hand oder vielleicht entscheidest du es gar nicht, sondern es ist halt einfach, wie gesagt, der Reflex. Und dann ist es halt passiert. Und das ist natürlich insgesamt unglücklich, aber ja, ich find das recht. Man muss dann einfach auch mal die Situation noch ein bisschen ins große Ganze setzen und halt vielleicht auch mal die Analyse ein bisschen ausweiten, was ist vorher passiert und warum ist es so passiert.
Das Ding, das passiert ja auch jedem Verteidiger, der irgendwie am Ende einer Fehlerkette dann steht und dann vielleicht vom heranrauschenden Stürmer ausgespielt wird. Ja. Der wird dann auch immer wieder gezeigt und ja, ganz großer Fehler, war ja dann irgendwie eins gegen, wie gesagt, jetzt hier beim Leipzig-Spiel war es jetzt zum Beispiel Werner, der immer wieder Gegner aussteigen ließ, der dann vielleicht von jemand wie Werner überlaufen wird. Ja, das ist natürlich irgendwie nicht das Problem. Das Problem ist, warum steht er dann im 1-gegen-1 quasi fertig, servierbereit zum Verspeisen bei einem Stürmer. Und ja, bei so einem Torhüter ist es ja ähnlich. Ich meine, klar, rutscht er nicht weg, kann er wahrscheinlich den Ball klären, also ganz, ganz knapp vor Bernardo rankommen. Aber ja, das ist manchmal ein bisschen merkwürdiger Fokus und ich meine, ich kann es natürlich auch verstehen, dass in der dann der Berichterstattung, dass man natürlich auch sowas ein bisschen fokussiert, auch klar, weil es einfach so ein bisschen lustig war auch. Also zumindest für nicht Frankfurt-Fan. Ja.
Das war der Vorcheck mit Christopher Ramm von mirsanroth.de auf Twitter zu finden unter @ramc. Danke dir, Christopher.
Ich danke.
Und mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Danke, Konstantin.
Danke euch.
www.checkpot.fm ist die Homepage. Den Vorcheck hört ihr natürlich über iTunes, über euren Podcatcher. Könnt uns gerne auch bei iTunes raten und Rezensionen geben. Facebook, www.facebook.de/Vorcheck. Twitter @check_pod. Ich bin Christoph Fetzer auf Twitter @fetzi6. Sag danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.